ARD Sounds.
Ich weiß nicht, kennst du dich mit Erektionen aus? Wahrscheinlich nicht so. Oh. Das war jetzt falsch.
Würdest du lieber fliegen können oder unsichtbar sein?
Wenn ich unsichtbar bin und die ganzen Lichtwellen durch mich durchgehen, dann können die auch nicht auf meine Netzhaut treffen. Und wenn das Licht nicht auf meine Netzhaut trifft, kann ich auch nichts sehen. War so als Teenager total hart, dass ich im Grunde keine Erinnerungsstücke hatte. Also weder an meine Kindheit noch an meinen Vater.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Und Leute, was in dieser Folge alles passiert ist, das habe ich, glaube ich, selbst noch gar nicht verarbeitet. Weil wir die nämlich einfach live bei einem der größten Musikfestivals aufgezeichnet haben, dem Hurricane in Schesel in Niedersachsen. Am Abend vor uns sind da Kraftklub aufgetreten und nach uns auf der Bühne kam eine Trash-Metal-Band und dazwischen einfach Deutschland 3000 mit niemand Geringerem als Ralf Kaspers. Seit über 20 Jahren erklärt er mir und vermutlich auch vielen von euch die Welt. In Formaten wie Sendung mit der Maus, Wissen macht A oder auf seinem YouTube-Kanal Quarks Dimension Ralf. Und wirklich immer geht man aus diesen Sendungen nicht nur schlauer, sondern auch besser gelaunt raus, weil Ralf Neugierde mit Humor verbindet. Und genau das ist auch in diesem Interview passiert. Allerdings musste ich auch ein paar Mal ganz schön schlucken. Zum Beispiel, als Ralf erzählt hat, wie sein Vater gestorben ist. Da war er gerade mal 15 und hat sich danach total allein gefühlt. Das wusste ich vorher gar nicht über ihn. Und umso dankbarer bin ich, dass er es hier bei Deutschland 3000 und mit den über 1000 Leuten im Publikum auf dem Festival geteilt hat. Es gab so viele Momente, in denen ich wirklich neue Gedanken mitgenommen habe. Und es gab sogar, und ich glaube, das ist mir echt noch nie passiert, eine Frage, für die ich mich danach bei Ralf entschuldigen musste. Welche das war, hört ihr jetzt. Viel Spaß mit Ralf Kaspers.
Hallo Ralf.
Hallo Eva.
Guten Morgen. Ihr müsst wissen, ich habe Ralf gestern, wir sind gestern angereist, habe ich dir irgendwann eine SMS geschrieben und gesagt, Ralf, bist du eigentlich so ein Festivaltyp? Und du hast gesagt, es sind mir meistens zu viele Menschen.
Ja, ist einfach so. Also es sind zu viele Menschen. Also ich mag Menschen. Nicht falsch verstehen. Aber nicht, wenn ich so mittendrin in allen bin. Das finde ich manchmal sehr schwierig, weil ich dann denke, kennen wir uns oder kennen wir uns nicht? Und ich, das überfordert mich total. Deshalb, ich finde es ganz toll, auch vom Wetter, aber...
Ja, und jetzt ist okay, du siehst die Menschen, wir können mit ihnen interagieren, werden wir auch gleich noch. Aber ich habe dann, als du das geschrieben hast, gedacht, wir kennen uns ja, wir machen auch einen Podcast zusammen, Battle of the Nerds, da habe ich dich zum ersten Mal getroffen. Und da habe ich direkt gedacht, ach interessant, du strahlst wirklich immer eine enorme Ruhe aus. Ich habe wirklich den Eindruck, dich kann auch nichts aus der Fassung bringen. Liegt das daran, dass du immer genug Zeit hast, dass du einfach so gut im Plan bist oder bist du wirklich stressresistent?
Nee, ich bin nie im Plan. Also Deadlines habe ich immer im Rücken, weil ich vorbeirausche an denen und denke, scheiße, ich muss da was abgeben. Ich bin wahrscheinlich einfach sehr lethargisch.
Ja, und
oder ich habe einen niedrigen Blutdruck, ich weiß es nicht. Aber
den Eindruck hat man nicht, wenn man ihn im Fernsehen sieht, oder? Dass er jetzt besonders lethargisch sei.
Ja, also es gibt ein paar Menschen, die können mich richtig aufregen.
Wer zum Beispiel?
Meine Kinder. Ich weiß nicht warum, aber die wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen. Wobei das hat sich auch gelegt, aber die waren mir vielleicht einfach zu ähnlich. Und ich dachte, boah, ich...
Was machen die dann? Erzähl mal kurz. Also wann rastest du so richtig aus? Was ist so ein Knopf?
Also nicht mehr, aber zum Beispiel einer meiner Söhne einmal, wir hatten irgendeinen Streit, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Er war frech. Oder ich war frech, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls sagte ich, wenn du noch einmal so einen Scheiß sagst, dann kannst du morgen Xbox vergessen. Wie man das als überforderter Vater, Elternteil ganz gerne macht. Und er hat natürlich sofort das Gleiche nochmal gesagt. Ich so, 2 Tage. Und er das Gleiche nochmal. Ich so, 3. Und so ging es immer weiter. Und er ist die Treppe hochgestampft. Und wir waren irgendwann bei 10 Tagen. Und dann meinte meine Frau, ich glaube, du hast deinen Punkt eindeutig klar gemacht. Und das sollte jetzt aufhören. Und ich glaube, wenn sie nicht da gewesen wäre, ich weiß nicht, wahrscheinlich wären wir bei einem halben Jahr gelandet.
Oder hätte die Konsole am Ende aussortiert. Aber ja, das klingt dann wirklich danach, als würden da einfach zwei sehr ähnlich tickende Köpfe aufeinander knallen.
Aber inzwischen ist es so, dass wir uns einfach super verstehen, lustigerweise.
Schön. Ich habe im Vorfeld, und jetzt bin ich direkt auch wieder bei deinem Kopf und vielleicht auch dem von deinem Sohn, aber ich habe ganz viele Interviews mit dir nochmal geschaut und gelesen, auch einige, die schon viele Jahre alt sind. Und ein Satz ist mir immer wieder begegnet und der scheint so ein bisschen fast so ein Lebensprinzip von dir zu sein. Du sagst nämlich gerne, dein Gehirn wird so, wie du es benutzt.
Das ist bei deinem auch so.
Und aber du scheinst ja damit, also was machst du anders, weil du so von diesem Satz überzeugt bist?
Naja, also ich habe das mal gelesen bei einem Hirnforscher. Der hat, also wenn du zum Beispiel dich jeden Tag mit mathematischen Formeln beschäftigst und irgendwann ist dein Hirn so drauf geeicht, dass du in allem etwas Mathematisches siehst. Zum Beispiel, wie die Stühle hier angeordnet sind oder welche Winkel die Bühne hat und so weiter. Und plötzlich hat alles für dich sowas Mathematisches. Und wenn du dich mit nichts beschäftigst und vielleicht die ganze Zeit nur Fernsehen guckst oder so, dann wird dein Hirn eben auch da zu nichts und du wirst immer hohler im schlimmsten Fall. Und wenn du dich die ganze Zeit mit irgendwelchen Nerd-Sachen beschäftigst, so wie wir das gemacht haben, dann plötzlich merkst du, oh, ich bin vielleicht doch ein bisschen besonderes, weil mich das schon interessiert, was auch so die ganzen anderen Nerds interessiert. Und ich glaube einfach so, dass wir uns selbst, wir haben die Möglichkeit, uns selbst zu formen. Also wir können selbst uns für die Sachen interessieren, die uns interessieren, komischerweise. Und es wird immer stärker. Und wenn du anfängst, ich habe das gemerkt bei Wissen macht A beispielsweise, wir hatten ja keinen Teleprompter da, sondern wir haben das alles auswendig gelernt. Und irgendwann merkst du, auswendig lernen ist total einfach geworden, weil man das so regelmäßig macht. Das heißt, du könntest mir jetzt einen Text geben und ich lese den ein paar Mal und dann habe ich den auswendig im Kopf. Oder die ganzen Sachen, die wir bei Wissen macht A erklärt haben im Studio. Du könntest mich zu jeder Sendung was fragen. Ich glaube, ich könnte zu allen Fragen eine Antwort geben, weil auch da ist es so, ich habe halt die Sachen, die Themen recherchiert, mich das erste Mal damit beschäftigt, dann habe ich die Texte geschrieben, das zweite Mal damit beschäftigt. Dann habe ich den ganzen Leuten im Studio gesagt, was wir machen werden, welche Requisiten wir brauchen, also das dritte Mal damit beschäftigt. Und dann kam der Studiotag, da habe ich mich dann das vierte Mal damit beschäftigt. Und diese Wiederholung, die ganzen Themen haben sich dann so eingebrannt, dass die einfach nicht mehr weggehen.
Das heißt, wie oft warst du schon Telefonjoker von jemandem bei Wer wird Millionär?
Zweimal. Ja.
Und bist du auch angerufen worden?
Beim ersten Mal nicht. Beim zweiten Mal bin ich angerufen worden. Und die Frage war, welche Farbe hat mit der unreifen Frucht zu tun? Mhm. Da ging es irgendwie um Limettengrün oder Zitronengelb, Orange und Olive. Und klar, Olivgrün, das sind halt die unreifen.
Klar.
Und die, wenn die reif sind, sind die schwarz. Guckt mal, wieder was gelernt, unglaublich.
Ja, ich glaube, es hat auch wahrscheinlich jeder, der ein bisschen Wissen macht, geguckt hat, weiß noch so eine Sache, die er oder sie dabei gelernt hat. Ich muss zum Beispiel wirklich bis heute, wenn ich Shari und dich auf alten Bildern sehe, denke ich so, ja, seit ich das gesehen habe, renne ich nicht mehr im Regen. Weil ihr uns damals, glaube ich, beigebracht habt, es macht keinen Unterschied. Man wird genauso nass, wenn man geht, wie wenn man rennt.
Wobei vielleicht eine kleine Einschränkung, je nachdem, wie stark es regnet, ist es schon sinnvoll, schneller zu gehen, weil du dann grundsätzlich weniger Zeit im Regen verbringst und deshalb eventuell ein bisschen weniger nass wirst.
Okay, es könnte auch auf dem Festival heute nochmal hilfreich werden.
Ja, ich hoffe nicht.
Wir haben auch, um die Bandbreite deiner Themen deutlich zu machen, mit denen du dich so beschäftigst, in die du schon reingetaucht hast und weil wir heute so ein tolles Live-Publikum haben, ein Spiel vorbereitet.
Ja!
Und zwar werde ich euch jetzt, also eigentlich spielen vor allem, spielt das Publikum, weil du weißt ja schon alles, Ralf. Ich werde euch jetzt gleich YouTube-Kommentare zeigen, die wir unter Videos von Ralf oder von Ralfs Formaten gefunden haben. Und dann gebe ich euch immer zwei Optionen, was ihr glaubt, wovon handelt dieses Video, unter dem der Kommentar gelandet ist. Und dann dürft ihr raten. Und ihr müsst uns das über Lautstärke bitte dann deutlich machen, was ihr glaubt. Der erste Kommentar, warte, wir blenden ihn noch ein. Da hat der Kommentator geschrieben, super, ausgerechnet da saß mein 7-jähriger Bruder vor dem Fernseher. Ging es in diesem Video A darum, wie man eine Erektion versteckt oder B darum, wie man Kindern den Tod erklärt? Wer glaubt hier, macht mal mit Rufen und Applaus, wer glaubt, es war A, die versteckte Erektion? Und wer glaubt, es war B, wie man Kindern den Tod erklärt?
Es war A, garantiert.
Wir haben, ja genau, es war A und wir haben auch die Auflösung.
Hat man einen kurzen Moment für sich allein, ohne Beobachtung, dann muss man schnell handeln. Wobei die Betonung klar auf Hand liegt.
Ja.
Den Penis mit einem Griff unter Hosenbund und Gürtel stecken. Das ist ein beliebter und effektiver Trick. Der natürlich nur funktioniert, wenn man eine Hose anhat. Anziehsachen sind sowieso immer sehr hilfreich.
Also, andere sehr beliebte Tricks sind, ich weiß nicht, kennst du dich mit Erektionen aus? Wahrscheinlich nicht so. Das war jetzt falsch. Das kam falsch rüber. Streich das. Also, was auch gut ist, ist zum Beispiel, ich muss mich dafür hinstellen. Einfach eine Faust in der Hosentasche machen. Das vergrößert den, sozusagen den Raum,
ja,
so dass der Penis mehr Bewegungsfreiheit hat oder sich dann eben nicht selbst die Penisbeule so bildet. Was auch interessant ist und ganz hilfreich ist, wenn die Hose zu eng ist und man nicht so die Hand in die Hosentasche stecken kann, einfach sich so hinstellen.
Wenn man gerade eine Wand in der Nähe hat.
Okay, ihr könnt das jetzt gerade leider nicht sehen, aber Ralf hat sich hingestellt und an seinen Sessel gelehnt, so ein bisschen, als wäre der eine Wand. Und dabei hat er einen Fuß so angewinkelt und den an die Wand, also die Sessellehne, neben seinem Oberschenkel gestellt. Checkt man das? Und warum man dann die Erektion so ganz gut verstecken kann? Weil sonst müsst ihr vielleicht einmal kurz auf unseren YouTube-Kanal rüberspringen. Da sieht man dann auch, dass Ralf ein wirklich stronges Schuhgame hat. Er trägt nämlich rosafarbene Crocs. Oh je, und die haben jetzt aber auch einen ganz schön großen Abdruck auf diesem Sessel hinterlassen. Ob wir den wieder sauber bekommen? Egal, jetzt erstmal weiter.
Also, das sind so die ganzen Tipps. Und das Lustige ist, kurz nachdem oder so ein Jahr ungefähr nachdem das Video auf YouTube gelaufen ist, habe ich mit der Sendung mit der Maus im Deutschen Museum in München gedreht. Und da war eine Schulklasse, so eine 10. Klasse oder 11. Klasse. Und die haben mich dann erkannt und haben dann irgendwie gab großes Hallo, können wir Fotos machen? Und dann haben wir uns zusammen hingestellt und ungelogen, alle Jungs standen so da. Und haben im Grunde die ganzen Moves gemacht, wie man eine Erektion verstecken kann. Also es hat nachgewirkt.
Es hat Kreise gezogen, dieses Video,
ja,
auch im Internet. Du kannst jetzt nicht bei allen Videos das Video wiederholen, dann haben wir nachher keine Zeit mehr für die Fragen.
Ach so, sorry.
Aber das Publikum hat auf jeden Fall schon mal den ersten Punkt. Ihr hattet das eindeutig von der Lautstärke eben richtig.
Deswegen, sehr gut.
Wir steigern jetzt langsam die Schwierigkeit.
Kann ich mal kurz gucken? Könnt ihr mal nur die Männer aufstehen?
Jetzt wird hier noch Marktforschung gemacht.
Okay.
Das sind viele Männer.
Und jetzt nur die Frauen aufstehen. Okay, ungefähr halb-halb. Dass es trotzdem so eindeutig applaudiert wurde für die Erektion.
Naja, dafür muss man nicht selbst eine Erektion haben können, glaube ich, um hier mitzuspielen.
Dabei ist es wirklich ja eigentlich gemein.
Ralf, können wir die zweite Spielrunde machen?
Das muss ich kurz noch sagen. Wenn Männer eine Erektion haben, ist es ja meistens eher eine peinliche Situation. Also oft will man ja, also die kommen ja dann in den unmöglichsten Situationen. Bei Frauen ist es gar nicht so auffällig.
Ich finde, wir dürfen auch mal Vorteile haben.
Ja, natürlich.
Also.
Ja, du hast recht.
Wir machen den nächsten Kommentar. Der lautet, es war definitiv ein Fehler, dieses Video im Bett zu schauen. Bis jetzt war es wirklich noch sehr gemütlich. Worum ging es in diesem Video? War das A, wie viele Insekten man im Laufe seines Lebens im Schlaf isst? Oder B, wie oft man seine Bettwäsche waschen sollte? Wer glaubt, es waren die Insekten? Okay, wer glaubt, es war die Bettwäsche?
Stimmt.
Das Publikum hat alles gesehen, aber ja. Ich will auch trotzdem kurz die Auflösung sehen.
Stellt sich die Frage, Warum sollte man Bettwäsche öfter als 4-mal im Jahr waschen? Warum überhaupt waschen? Weil sie dreckig ist. Ja, gut, aber dreckig ist ja auch ein Spektrum.
Lustigerweise habe ich in dem Text Spektrum mit CK geschrieben, weil wie Speck. Weil wenn man Bettwäsche lange nicht wäscht, dann wird die glänzend wie Speck. Oder eben wie Satin-Bettwäsche.
Ich finde es schön, dass du auch einfach nur Witze für dich selber noch.
Ja, natürlich.
Aber das Publikum hat den zweiten Punkt. Herzlichen Glückwunsch, es geht weiter.
Soll ich noch was mehr zur Bettwäsche erzählen?
Du, gleich. Der Kommentar lautet, du kannst mir nicht erklären, dass dieses Video zufällig am bisher heißesten Tag des Jahres erscheint. Worum ging es in diesem Video? War das A, Antarktis, Leben unter dem Eis? Oder B, warum manche Menschen nie schwitzen? A... Oh, Slow Clap.
Aber wirklich?
Oder B? Ich glaube.
Ist das jetzt ein Punkt für mich?
Ich glaube tatsächlich. Ich glaube, die sind alle noch so Hurricane-Schwitz geprägt. Aber die Auflösung ist tatsächlich A. Und auch hier haben wir einen Ausschnitt.
Die Antarktis ist 37 Mal so groß wie Deutschland. 98% der Antarktis sind bedeckt von Eis. Das klingt lecker, ist geschmacklich aber eher fade.
Ja, es war tatsächlich. Und normalerweise ist es im Studio warm. Das heißt, es war eine große Herausforderung für mich. Ich hatte, falls ihr es nicht gerade auf die Schnelle gesehen habt, ich hatte zwei Winterjacken an, eine rote und noch eine dunkle drüber. Ich hab so geschwitzt, es war unglaublich.
Und ich finde es aber schön, dass deine Community so einfühlsam ist, dass ihnen das wirklich direkt aufgefallen ist. Und es gab sehr viel Wertschätzung dafür in den Kommentaren. Jetzt steht es hier 2-1, Publikum gegen Ralf. Ich habe noch einen Kommentar, das heißt, du kannst noch den Ausgleich bekommen, Publikum zu dumm ist.
Das ist wie bei Battle of the Nerds. Nein, die sind nicht dumm. Dummheit, habe ich auch ein Video dazu gemacht, es gibt keine Dummheit. Also...
Okay, da können wir gleich noch besprechen. Ich mache kurz den Kommentar, weil sonst wird dieses Spiel nie fertig. Also der Kommentar lautet, ich war in der Sauna mal so entspannt, dass ein lautes Fürzchen entfleucht ist. Hab dann ganz böse den Nebenmann angeschaut. Was hat Ralf im Video erklärt? Hat er erklärt, wie man sich in der Sauna benimmt? Oder hat er erklärt, warum uns Dinge peinlich sind? Was glaubt ihr? Sauna-Etikette? Oh... Oder war es die Peinlichkeit?
Es war die Sauna-Etikette. Nein.
Das stimmt nicht. Es war die Peinlichkeit. Hier ist die Auflösung.
Hallo zusammen. Mir ist letztens Folgendes passiert. Ich bin mit dem Zug gefahren. Es war relativ voll. Auch der Platz neben mir war besetzt. Irgendwann bin ich total müde geworden und eingeschlafen in einer sehr guten Schlafposition, in der nicht mein Mund offen stand und mir die Spucke rauslief. Also... alles, was peinlich sein könnte, wenn man im mehr oder weniger öffentlichen Raum einschläft, hatte ich einigermaßen gut unter Kontrolle. Aufgewacht bin ich dann davon, dass ich laut gefurzt habe.
Das war echt so peinlich. Es war wirklich... Da braucht man nicht zu klatschen.
Doch, ihr könnt einmal für euch klatschen, weil ihr 3 von 4 Runden gewonnen habt. Und du hast natürlich auch gewonnen, weil du einfach ein sehr schlaues Publikum hast.
Das war übrigens das peinlichste T-Shirt, was ich habe. Deshalb habe ich extra das dafür angezogen.
Sag noch mal kurz, was da drauf stand, für alle, die uns noch hören.
Du siehst einen Hamburger und da steht drin, I want to be inside you. Schlimm, sowas kann man eigentlich nicht tragen.
Ich finde es gut, dass du das in dem Video anhattest und nicht in dem Erektionsvideo.
Ja, danke.
Und sag mal, ist diese Geschichte jetzt auch schon die Antwort auf eine Frage, die mir mein vorheriger Gast mitgegeben hat, nämlich Frau Gretel. Sie wusste nicht, dass du hier sitzen würdest, aber ich finde es sehr passend. Sie hat nämlich gefragt,
was war dein peinlichster Moment?
Das war einer meiner peinlichsten Momente. Ich versuche jeden Tag einen peinlichen Moment zu haben. Das härtet ein bisschen ab. Auch noch super peinlich war, da ging's. Das ist schon recht lange her. Da ging es darum, um den Vorspann von Wissen macht A. Und ich war da sehr involviert und hatte sehr genaue Vorstellungen. Und von der Grafikerin kam ein Vorschlag. Und es war nichts von dem drin, was ich eigentlich drin haben wollte. Und ich war irgendwie gerade schlecht drauf und war richtig sauer und habe genau das eben auch so richtig sauer formuliert. Ich habe richtig vom Leder gezogen und habe sie nicht beschimpft, aber ich habe so ging in die Richtung, wie kann das sein? Ich meine, es war so klar, was im Briefing drin stand, bla bla bla. Und dann habe ich mir das durchgelesen und sagte, nee, das kann ich so nicht abschicken. Also habe ich das alles umformuliert, habe das sehr, sehr freundlich, neutral formuliert und habe dann die Mail abgeschickt. Und als es gerade so gemacht habe und ich nochmal drauf gucke auf die Mail, sehe ich, dass unter meiner netten Nachricht noch alles das drunter stand, was ich vorher geschrieben hatte. Und es war so, oh, so schlimm.
Oh mein Gott.
Das war, glaube ich, einer meiner peinlichsten Momente.
Wie hat sie reagiert?
Gar nicht. Sie hat es ignoriert, sehr professionell.
Okay, aber das ist interessant, weil jetzt wird mir gerade klar, stimmt, es gibt doch Dinge, die dir peinlich sein können, nämlich so richtige Missgeschicke. Weil sonst, du bist ja wirklich sehr frei in allem, was du thematisierst und worüber du sprichst. Ist das was, konntest du das immer schon so ganz schambefreit über alle möglichen Themen sprechen oder ist das was du dir angeeignet hast mit der Zeit?
Ich muss mal kurz überlegen, ob das... Ich habe immer gemerkt, dass wenn ich, und das war in der Schule schon so, wenn ich Sachen mache, die anderen peinlich sind, ist es total unterhaltsam für alle. Und ich glaube, das war eine gute Erfahrung. Und nach dem Motto, das Gehirn wird so, wie man es benutzt, wenn man merkt, okay, da kommt positives Feedback, wenn ich peinliche Sachen mache, und es ist ja gar nicht schlimm eigentlich, dann habe ich das einfach wahrscheinlich immer öfter gemacht und habe dann auch gemerkt, es ist zum Beispiel auch gar nicht peinlich, Sachen nicht zu wissen. Und das ist total hilfreich für meinen Beruf, dass ich eigentlich von nichts Ahnung habe und mir deshalb, wenn ich eine Frage bekomme und die beantworten muss, mir sozusagen das Wissen erstmal drauf schaffen muss. Das ist im Grunde Teil meines Berufs. Und erst wenn ich es verstanden habe, kann ich es ja den anderen so erklären, dass sie es im besten Fall auch verstehen. Und ich habe gemerkt, dass vielen Erwachsenen vor allem es total peinlich ist, Fragen zu stellen. Mhm. Weil sobald du eine Frage stellst, ist das das Signal, dass du was nicht weißt. Und damit werden wir in der Schule groß. Und es wird uns so beigebracht, wenn wir was nicht wissen, gibt es im schlimmsten Fall schlechte Noten, also behalten wir das am besten für uns. Und ja, das ist irgendwie jetzt für mich total hilfreich, auf Peinlichkeit dann nicht so zu achten oder das zumindest nicht so mich einschränken zu lassen.
Und sag mal, du hast gerade gesagt, als Schüler hast du gerne peinliche Sachen gemacht. Was, wenn jetzt ein Mitschüler oder eine Mitschülerin von damals hier mit uns sitzen würde, wie würden die sich an dich erinnern? Was warst du für ein Schüler?
Ich glaube, ich war eher unauffällig. Also ich glaube, dass die meisten sich wahrscheinlich gar nicht erinnern würden.
Wirklich?
Ja. Ich war sehr, sehr ruhig. Das mit dem Peinlichen kam dann erst unter, kurz vorm Abitur.
Kurz vorm Abitur, stimmt es, dass du da bei deinem Schuldirektor gewohnt hast?
Ja, das stimmt.
Wie kam es dazu?
Also, mein Vater ist gestorben, da war ich 15. Hm. Und kurz vor seinem Tod hatten wir aber schon irgendwie so klar gemacht, dass ich ein Auslandsjahr in den USA mache. Und irgendwann kam ich nach der Schule nach Hause und es war dann so, dass unsere Stiefmutter im Grunde uns ja rausgeschmissen hat. Also alle meine Sachen waren dann, so ist es in meiner Erinnerung, standen vor meinem Zimmerfenster und ich habe dann auf meine Mutter gewartet, die uns irgendwie abgeholt hat, meine Schwester und mich, damit wir bei ihr kurz einziehen.
Also deine Eltern haben sich früh scheiden lassen,
muss man sagen, lassen, ne?
Und
genau.
Du und deine Schwester seid zu deinem Vater gezogen.
Genau, wir sind mit meinem Vater mitgezogen und der hatte dann eine neue Frau und ja, wir sind im Grunde rausgeschmissen worden. Deshalb ist es immer so, immer wenn zum Beispiel für irgendwelche Drehs gefragt wird, hast du noch Kinderfotos von dir? Mhm. Ich habe nichts aus meiner Kindheit. Also, weil die ganzen Videos und Kinderfotos, die waren halt ja bei meinem Vater und meiner Stiefmutter zu Hause und davon habe ich halt nichts mehr. Das heißt, es gibt im Grunde von meiner Kindheit so gut wie keine Bilder mehr. Und das war super hart alles. Und dann war ich halt das Jahr in den USA und kam dann wieder zurück und kurz bevor ich zurückfuhr, hat meine Mutter mir gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Und ich so, was denn? Ja, wart ab, bis du wieder zu Hause bist. Und dann hatte sie zu Hause, also nicht in der Stadt, wo ich sozusagen groß geworden bin, sondern in der Stadt, in der sie lebte, mir eine Wohnung besorgt und die eingerichtet und meinte, hier, ich habe alles für dich fertig gemacht, du kannst jetzt hier deine letzten zwei Schuljahre machen und total schön, dass wir jetzt zusammen in derselben Stadt leben und so.
Und 16, 17.
Da war ich dann 17, ja. Mhm. Und
Ja, das war total hart, weil ich musste dann meiner Mutter sagen, dass das nicht das ist, was ich haben will. Also ich möchte nicht in einer fremden Stadt, in der fremden Schule weiter zur Schule gehen. Ich möchte mit meinen Freunden zusammenbleiben und da eben Abitur machen und so. Und das war total schwer, das irgendwie so, ja, ihr zu sagen, weil das natürlich auch ein bisschen verletzend ist. Es war ja im Grunde sowas voll Wegstoßendes. Das hat ja keiner gerne. Aber es war dann okay für sie. Das Problem war nur, dass ich mit 17 ja noch nicht alleine leben kann. Das ist genauso wie Leute, die jetzt mit 17 Abi machen, dann studieren wollen. Da müssen die Eltern auch zum Elternabend gehen an der Uni, was ja auch völlig neu ist, dank G8. Und so ähnlich war das bei mir auch. Und dann sagte der Direktor von meiner Schule, ja, ist kein Problem, wir haben ja noch ein Zimmer frei, da kannst du zur Untermiete wohnen. Was insofern da ganz okay war, weil ich mit seinem Sohn befreundet war. Und dann habe ich da im Grunde genau wie in den USA bei einer Gastfamilie gelebt, nur dass mein Gastvater mein Schuldirektor war. Und habe dann da die 2 Jahre tatsächlich, bin bei denen geblieben, habe gar nicht noch eine andere Wohnung gesucht.
Wie so eine Leihfamilie, ja, die du dazu bekommen hast. Ich hänge ehrlich gesagt gerade total an der Vorstellung, wie es wäre, keine Fotos von mir als Kind und Jugendliche zu haben, weil das ja sowas enorm Identitätsstiftendes ist.
Das ist total hart.
Also gibt es was, das für dich ersetzt? Oder ich denke gerade auch dran, ich habe schon öfter von Menschen, die ihre Eltern früh verloren haben, gehört, dass sie dann als Jugendliche wie so ein schlechtes Gewissen hatten, als sie gemerkt haben, gewisse Erinnerungen verblassen jetzt. Das sind ja die Bilder, die man so mit sich innen drin trägt. Kennst du das? Ist das dann vielleicht umso wichtiger? Sowohl quasi innere Bilder von deinem Vater, aber auch von dir damals?
Ja. Das Problem bei so Erinnerungen ist ja tatsächlich, dass sie sich, also jedes Mal, wenn du dich an was erinnerst, veränderst du ja die Erinnerung auch. Das ist ja nicht wie so ein Foto, was immer gleich bleibt, sondern die verändern sich, die Erinnerungen. Und es ist, ich habe mich jetzt dann gewöhnt, aber es war so als Teenager total hart, dass ich im Grunde keine Erinnerungsstücke hatte. Also weder an meine Kindheit noch, was ich viel schlimmer fand, an meinen Vater. Das ist echt so, ja, so richtig was rausgerissen, was man ja auch nicht zurückbringen kann. Als ich, in Köln gibt's einen Verein, der heißt Traube. Da bin ich Botschafter. Traube steht für Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche. Das heißt, es gibt so, es ist ein Verein, die sich genau um solche Kinder und Jugendliche kümmern, die eben sowas erlebt haben, dass ein Elternteil gestorben ist oder ein anderer wichtiger Mensch. Und die kommen dann dahin und es gibt so Trauergruppen und die begleiten die einfach. Und das war total, das ging mir richtig nah. Da hatte ich voll den Kloß im Hals, als ich das erste Mal in diesem Raum war und gesehen habe, was eben andere Kinder so an Erinnerungsstücken mitgebracht haben und sich so kleine Schatzkistchen gebaut haben, wo sie ein T-Shirt reingemacht haben von ihrer Mutter oder ihrem Vater oder andere Erinnerungsstücke. Einfach, dass man, ja, wie so einen kleinen wertvollen Schatz einfach hat oder auch so Collagen gemacht haben mit Fotos und sowas. Das war total hart, weil genau sowas hatte ich als Kind oder als Teenager nicht und hab halt gesehen, auch wie wichtig das für andere Menschen ist, sowas zu haben. Und es geht ja beim, wenn jemand gestorben ist und beim Trauern geht's ja nicht darum, entweder den Menschen zu vergessen oder ihn festzuhalten, sondern man muss halt lernen, dass dieser Verlust einfach jetzt ein Teil von deinem Leben ist. Wie so eine dicke Narbe, die einfach erstmal vielleicht wahnsinnig blutet und man kann die eventuell selbst versorgen. Die meisten brauchen vielleicht noch Unterstützung von einem Arzt, dass es genäht wird. Und die bleibt aber immer da, im Oberschenkel oder wo auch immer. Und manchmal stößt man sich an so eine blöde Tischkante, dann reißt die wieder auf. Und manchmal ist die Kruste dann doch so gut verheilt, dass sie irgendwann abfällt und gar nicht mehr auffällt. Und dann merkst du, die tut immer noch weh bei bestimmten Wetterverhältnissen oder Wetterumschwüngen oder Weihnachten, so eins der typischen Termine, wo man denkt, ah, das ist genau das, was eben nicht mehr so ist wie früher. Und dann schmerzt es halt und dann ist es aber auch wieder weg. Und das zu verstehen, dass das jetzt ein Teil von mir ist, das ist, glaube ich, so das Hauptding bei Trauerarbeit. Und das ist super, dass es eben Leute gibt, die anderen das eben auch so zeigen und erzählen können und dass die dann nicht alleine damit sind, so wie es bei mir war.
Wie gut, dass du die unterstützt.
Ja, ich finde es auch total gut, weil ich lerne auch so viel dabei.
Und kannst du beschreiben, wie du das gemacht hast? Also du warst 15, 16, plötzlich halbweise und es klingt so, also es gab keine Erinnerung und es gab aber auch niemand so richtig, der dich unterstützt hat. Musstest du dann weg? War das dieses Auslandsjahr, das helfen konnte oder wie?
Ja, das war total hilfreich. Also es ist ja, wenn man als junger Mensch so was erlebt, natürlich voll einschneidend. Und da sind ganz viele auch widersprüchliche Gefühle dabei. Also ich weiß, mein Vater ist gestorben Mitte September und ich war am 2. Oktober auf einer Party eingeladen, also 2 Wochen später. Und ich wusste erst gar nicht, darf ich da überhaupt hingehen? Mhm. Oder wird jetzt von mir erwartet, dass ich erstmal ein halbes Jahr lang schwarz trage? Oder wie ist es überhaupt? Und inzwischen weiß ich, es gibt Zeit, traurig zu sein und es gibt auch Zeit, Party zu machen. Und es kann auch sehr nah beieinander liegen. Mhm. Und wenn du jemand hast, der dir das erzählt und erklärt, dass es völlig okay ist, dass man sich auch nicht schlecht fühlen muss, wenn man nicht ständig heult, sondern dass man auch ganz ohne zu weinen trauern kann, das hilft total. Und das habe ich da für mich ja so ein bisschen selbst rausfinden müssen. Und dieses Auslandsjahr in den USA hat auch super geholfen natürlich, weil ich erstmal aus allem wegkam, was hier mich an so das vorherige Leben erinnert hat. Wobei es auch echt hart war. Also es war eine Zeit, ich war 1988 in den USA. Da gab es noch nicht so viele Handys. Das war sehr, sehr selten. Und ich bin halt, wir sind nach Chicago geflogen und von da bin ich umgestiegen nach St. Louis, weil meine Familie in Missouri lebte. Und da waren noch ein paar andere in meiner Gruppe, die auch in St. Louis abgeholt worden sind. Und die waren alle dann abgeholt. Und ich stand so und niemand holte mich
ab. Schon wieder
alleine. Und ich wusste gar nicht, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich weiß gar nicht, wen ich anrufen soll. Ich weiß nicht mal, wo hier ein Telefon ist. Und dann bin ich zu dem Counter gegangen und die Frau konnte mir auch nicht weiterhelfen. Und dann praktisch, es war so eine Entfernung, es war so ein langer Flur, wie von hier bis zu dem Tor, kam so eine Frau mir entgegen und rief meinen Namen. Da wusste ich, okay, das ist meine Gastmutter. Die war im Stau stecken geblieben. Und es hat alles etwas länger gedauert. Und das war erstmal ganz nett. Und dann meinten die so, ja, ist schön, dass du jetzt da bist. Leider kannst du nur 3 Wochen hier bleiben, weil wir umziehen. Da hat sich was ergeben beruflich und wir müssen dir eine neue Familie suchen. Und dann meinte ich, okay, ja gut, dann gucken wir mal, wie das so weitergeht. Und dann habe ich mich da so eingelebt, das war total nett. Und dann meinten die nach 2 Wochen, oder du kannst auch mit uns mitziehen, wenn du Lust hast. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ziehe ich mit euch mit. Und dann waren wir in North Carolina und da habe ich da dann die restliche Zeit verbracht. Und das war total toll. Und es war irgendwie so verbindend alles. Wir haben immer noch Kontakt und treffen uns regelmäßig. Und das ist wie so eine Art fast schon Ersatzfamilie dann geworden teilweise.
Schön. Ja. Also gerade, ich stelle mir gerade diese Situation vor und denk so, der 15, 16-jährige Ralf muss doch gedacht haben, fickt euch doch alle, jetzt lassen die mich hier auch noch stehen. Also wie?
Härtet ab.
Ja, es härtet ab. Du hast eben deine Kinder erwähnt, hast du geprägt durch diese ganzen Erfahrungen, was wolltest du denen unbedingt mitgeben?
Also das, was mein Vater uns ja so mitgegeben hat, war, dass der uns einfach bedingungslos geliebt hat. Es war so wirklich allgegenwärtig, egal was wir gemacht haben. Das war alles, es gab nie Ärger. Wir hatten nie sowas wie, keine Ahnung.
Xbox-Verbot.
Niemals, ja. Peinlich. Oder dass wir irgendwie nicht rausgehen durften oder so. Das gab's einfach gar nicht. Und er hat auch immer gesagt, wenn es darum ging, ob ich jetzt lerne für die Schule oder nicht, damit immer, das ist dein Leben, das musst du entscheiden. Also wenn du denkst, du musst jetzt nicht lernen, dann ist es okay. Und gleichzeitig war er auch immer so jemand, der total Angst genommen hat. Also ich weiß noch ganz genau, es war wahrscheinlich so 6. Klasse. Ich hatte voll Panik vor der Mathearbeit am nächsten Morgen, weil ich es einfach nicht gerafft habe. Und ich weiß noch, ich lag weinend im Bett und wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Und er hat dann eben gefragt, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe voll Schiss vor Mathe morgen. Und warum? Und dann habe ich gesagt, ja, ich denke, dass ich wahrscheinlich eine 6 schreibe. Und dann meinte er, und was ist dann so das Schlimme daran? Und meinte, ja, dann kriege ich eine schlechte Note auf dem Zeugnis. Und was ist daran schlimm? Und dann meinte ich, ja, es kann sein, dass ich dann vielleicht sitzen bleibe. Und was ist daran so schlimm? dann habe ich keine Freunde mehr. Also wir sind so das wirklich komplett durchgegangen, bis ins allerletzte Detail. Und am Ende war klar, ich werde nicht sterben wegen einer schlechten Note. Und es hat total geholfen, auch so sich in diese Angst so reinzubegeben und zu gucken, was macht mir eigentlich Angst? Und das hat total geholfen. Und sowas, also dieses, du bist einfach geliebt, egal was du machst, und das ist dein Leben, du kannst selbst lernen, für dich zu entscheiden. Und wenn dir was Angst macht, dann guck doch mal genau, was dir Angst macht. Das sind, glaube ich, so Sachen, die ich auch versucht habe, eben ja meinen Kindern mitzugeben oder auch anderen Leuten, die mich vielleicht fragen, was soll ich jetzt einfach machen mit meinem Leben?
Mit der Frage standest du, glaube ich, ja auch nach deinem Schulabschluss erstmal da. Ich habe dich irgendwo beschreiben hören, dass du sagtest, ja, die einen wussten schon, dass sie jetzt Ärzte werden wollen oder Anwältinnen oder sowas, und du wusstest es noch gar nicht.
Keinen Plan, habe ich immer noch nicht. Es war wirklich so, ja, und jetzt? Ah, gut, dass es Zivildienst gibt. Ich mache erstmal Zivildienst und habe das dann gemacht. Aber ich wusste nichts, was ich mit meinem Leben anfangen sollte.
Und ich finde, dass, also zumindest zu meiner Schulzeit, hatte sich daran auch nicht so viel geändert, dass einem irgendwie so bedeutet wurde, ja, nach deinem Abschluss solltest du eigentlich wissen, was du für den Rest deines Lebens machen willst. Also man hat so einen inneren Druck empfunden.
Schlimm.
Den ich heute auch als total unrealistisch empfinde. Also ich glaube, dass die allerwenigsten von uns noch ihr Leben lang den gleichen Job machen werden oder ja, am gleichen Ort leben und so.
Was mir total geholfen hat, war kennst du Douglas Copeland?
Nee.
Der hat, das ist ein Autor, ein kanadischer, der hat zum Beispiel Generation X geschrieben. Das war so ein Klassikerbuch und ganz viele anderen Bücher. Und in einem Buch stand sowas drin von wegen mit 30 gestorben, mit 80 begraben. Das ist nämlich genau das. Du weißt nach der Schule, okay, ich werde jetzt, keine Ahnung, Versicherungskaufmann und machst das dein ganzes Leben lang und entwickelst dich aber dann irgendwie gar nicht weiter und stirbst innerlich mit 30 und lebst aber dein Leben so weiter und wirst dann aber erst mit 80, also 50 Jahre später begraben. Und da wusste ich, ja, das ist nicht das, was ich machen will eigentlich. Und irgendwann haben sich einfach Sachen ergeben. Und ich weiß noch, ich habe vor ein paar Jahren mal einen Artikel gelesen über eine Studie, da ging es darum, wer ist eigentlich im Leben erfolgreicher? Die Leute, die einen Plan haben oder ein Ziel haben oder die kein Ziel haben. Und in dieser Studie kam dann raus, dass tatsächlich die Leute, die ein Ziel haben und die so einen Tunnelblick entwickeln und auch so einen Fünfjahresplan haben und wissen, okay, das will ich in der Zeit erreicht haben, die sind am Ende weniger erfolgreich als die, die keinen Plan haben. Weil der Tunnelblick, das war so die Erklärung, schränkt einfach dein Sichtfeld total ein, weil du nur dieses eine Ziel vor Augen hast. Und die kein Ziel haben, die haben im Grunde einen viel weiteren Horizont. Die gucken halt links und rechts vom Weg, was sich so ergibt und was man vielleicht sonst noch machen kann. Und so war es bei mir auch. Ich hatte einfach keinen Plan und habe dann geschaut, was ergibt sich denn so? Und ich weiß noch, der Titel von dem Artikel war Celebrate Your Lack of Plan. Und das fand ich so irgendwie ganz ermutigend.
Und dann hast du Kunst studiert. Die eine Frage, die ich dazu hier auf meinem Zettel habe, ist, wenn du ein beliebiges Kunstwerk auf der Welt besitzen könntest, welches wäre das und warum?
Gott, es gibt so viele Kunstwerke, die ich gerne hätte. Also ich bin immer froh, wenn ich zum Beispiel, jetzt ist ja gerade David Hockney gestorben und vor ein paar Jahren gab es im Museum Ludwig in Köln eine große David Hockney-Ausstellung. Das war einfach toll. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt manche Bilder, die guckt man an und dann hat man so ein, man muss einfach lächeln, weil es einfach so schön ist. Und wenn ich so ein Bild sehe, dann muss ich es gar nicht besitzen. Das ist einfach so, du stehst davor und denkst, ist einfach toll, wenn die Farben auf mich so eine Wirkung haben oder auch wie das Bild so komponiert ist.
Ja, der hat so ganz strahlend bunte Landschaftsbilder dort ausgestellt, ne?
Ja.
Das heißt, ja, du bist offenbar einfach eh gut, Bilder innen drin mit dir rumzutragen, anstatt sie zu besitzen. Das
hilft.
Zieht sich ein bisschen durch. Es gibt auch immer Entweder-Oder-Fragen in diesem Podcast.
Lieb ich.
Musst dich entscheiden. Was würdest du lieber ausprobieren heute Abend hier auf dem Hurricane? Stage-Diven bei Florence and the Machine oder ins Moshpit bei Papa Roach?
Ist Florence and the Machine so ein Stage-Diving-Act?
Sie macht das manchmal.
Echt? Gott, ich muss total, auch was Peinliches, super peinlich.
Du musst dich gleich noch entscheiden trotzdem, du kannst jetzt ablenken mit irgendwelchen
Geschichten. Ich erzähl kurz. ich habe Tocotronic mal gesehen in Köln, das war so, in den 90ern und die haben gespielt in relativ kleinem Saal und ich dachte, geil, ich gehe jetzt auf die Bühne und mache auch da Stage-Diving. Und ich weiß, dass sie sehr komisch geguckt haben auf der Bühne. Und ich entschuldige mich jetzt hier im Nachhinein noch bei allen von bei Dirk und den anderen, dass ich damals Ende der 90er Stage-Diving in Köln gemacht habe. Das war, glaube ich, nicht angebracht da. Aber so ist man halt, wenn man jung ist. Also ich würde wahrscheinlich eher Stage-Diving machen.
Okay. Würdest du dein Leben eher um ein Jahr verlängern oder ein bestimmtes Jahr deines Lebens nochmal wiederholen wollen?
Kann ich das immer wiederholen, das Jahr? Sowas wie täglich grüßt das Murmeltier?
Würdest du das wählen?
Total.
Okay, welches Jahr?
Ach, eigentlich... gibt viele Jahre. Oder ein Jahr verkürzen, war das?
Nee, ein Jahr verlängern.
Ich weiß, ob ihr es wusstet, aber ich habe so ein großes Poster zu Hause. Das heißt Your Life in Weeks. Hm. Das ist so ein DIN A1 Poster mit ganz vielen Kreisen. Weil statistisch gesehen werde ich wahrscheinlich so 80 Jahre alt. Das heißt, es sind 4000 Kreise, für jede Woche ein Kreis. Und man kann jede Woche, die vorbei ist, einfach ausmalen. Und du siehst, okay, da endet es. Und das ist sehr motivierend, dass man Sachen dann noch erledigt bekommt. Deshalb würde es meine Planung komplett durcheinander bringen, wenn ich jetzt ein Jahr länger hätte. Also würde ich lieber ein Jahr wiederholen. Ich müsste mir noch überlegen, konkret welches Jahr. Da würde ich mal meine Tagebücher durchgehen.
Was wären so die Top 3, die dir gerade einfallen? Oder gibt's so?
Ich glaube, vielleicht sogar das Jahr in den USA. Das war irgendwie sehr, sehr einschneidend und sehr schön. Mhm. Ja. Oder was danach. Also ja, es gibt eine Menge Jahre.
Das ist schön, dass du das so mit Werf sagen kannst. Zungenschaber, dafür oder dagegen?
Dafür.
Tattoo
bist
oder
du dafür oder dagegen?
Ich verstehe die Dinger nicht. Ich finde, da kommt immer noch mehr Zahnhygiene, die man machen soll. Ich habe schon keine sehr gute Zahnseide-Routine.
Bei Zungenschaber ganz wichtig nicht. Also es gibt ja beim Zähneputzen die 4 Zs oder die 3 Zs, die man putzen sollte. Zähne, Zahnfleisch, Zunge. Nicht das 4. Z putzen, das Zäpfchen. Weil das kann übel enden. Das ist ja auch beim Zungenschaber schon, wenn du ganz hinten die Zunge sauber machen willst, das gibt voll die Wirkung.
Also das heißt, du benutzt einen?
Nee, aber ich habe einen.
Okay, ja, siehst du? Und ich glaube, das ist nämlich die Wahrheit über Zungenschaber, aber gut. Und hast du ein Tattoo oder Piercing?
Ich hatte früher Ohrringe, aber ich habe kein Tattoo und auch kein Piercing. Ich bin da ein bisschen wehleidig.
Und würdest du lieber fliegen können oder unsichtbar sein können?
Also beim Unsichtbarsein ist ja das Problem, wenn ich unsichtbar bin und die ganzen Lichtwellen durch mich durchgehen, dann können die ja auch nicht auf meine Netzhaut treffen. Und wenn das Licht nicht auf meine Netzhaut trifft, kann ich auch nichts sehen.
Ja, also ich entschuldige mich für die Frage,
Ralf.
Ich entschuldige mich für diese dumme Frage.
Also insofern, dann wahrscheinlich eher fliegen. Wobei, wenn ich so eine Art Cloaking-Device hätte, dass ich wie so ein Tuch über mich werfen könnte, ja, vielleicht wäre das ganz interessant.
Über Harry Potter.
Ja.
Empfindest du heute, also du hast ja offenbar so einen schönen Reflex, schnell Sachen erklären zu wollen, die du schon
schlimm, ne?
Verstehst?
Ich bin voll der Mansplainer eigentlich.
Das habe ich jetzt so nicht empfunden. Aber
na,
empfindest du manchmal den Druck, auch zu so politischen Debatten Stellung zu beziehen?
Nee, keinen Druck. Ich empfinde keinen Druck. Ich denke, manche Sachen sind offensichtlich richtig und andere Sachen sind offensichtlich falsch. Und da muss man sich auf jeden Fall, da muss man auf jeden Fall Stellung beziehen. Also, wir hatten letztens ein Video über heilige Werte. Also, was ist mir als Wert heilig? Und ich weiß, mir sind Menschenrechte heilig. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen von den UN in Papierform gebracht wurde, dass das eine gute Idee ist und dass man das auf jeden Fall verteidigen soll. Und das ist etwas, da bin ich auf jeden Fall dafür. Auch, dass man guckt, dass man, wenn man wenn man der Wissenschaft Vertrauen schenkt und weiß, Wissenschaft bedeutet nicht, dass man einen Experten hat, der eine fertige, feste Meinung hat, sondern Wissenschaft bedeutet, immer offen zu sein, auch für neue Erkenntnisse und entsprechend auch Handlungsempfehlungen anzupassen und zu gucken, okay, wie gehen wir jetzt mit der neuen Situation um? Da bin ich auf jeden Fall dafür. Und ich finde es immer ganz schwierig, wenn Entscheidungen so mit Ideologien verknüpft werden. Mhm. Damit kann ich gar nicht so viel anfangen.
Ich komme auch auf diese Frage, weil mir natürlich jetzt bei meinem Deep Dive Reis Kaspers nochmal ein mega viraler Tweet von dir untergekommen ist, den wir auch kurz einblenden können. Du hast damals reagiert auf einen Tweet von Shari Reeves, mit der du über 15 Jahre zusammen Wissen macht A gemacht hast. Und die hatte, das war vor 3 Jahren, getwittert, Greta Thunberg war in Lützerath und mit Buddy Luisa Neubauer, Mist, habe sie verpasst. Dabei hätte ich so gerne mal gefragt, wie der Flug in der Business nach Goody, Germany war. Das Leben kann manchmal so Klima sein. Und du hast mit einem Wort geantwortet, nämlich Ratio oder Ratio. Und das ist ein zigfaches von dem Ursprungstweet geteilt worden. Weißt du noch, wo du warst, als du den geschrieben hast?
Ich glaube, bei mir am Schreibtisch saß ich.
Und hast du da länger drüber nachgedacht oder war das so ein schnelles?
Normalerweise ist es so, dass ich ja auf, also was andere Leute machen, ist ja das, was andere Leute machen, mhm, und nicht das, was ich mache. Auch wenn wir ganz viel zusammengearbeitet haben und sozusagen als Einheit wahrgenommen werden, das musste ich auch lernen, wir sind ja keine Einheit, wir sind ja immer noch zwei Individuen. Und insofern können ja alle machen, was sie wollen. Und ich würde normalerweise nie was dazu sagen. Nur wenn es dann anfängt, irgendwie auf mich überzuschwappen und Leute sagen, das ist aber ein seltsamer Kommentar von Shari. Ist Ralf auch so? Und ich habe früher mal so gern Wissen macht A geguckt und jetzt ist das so, endet das so übel und Wissen macht A, also was ist da denn mit denen passiert? Und plötzlich hing ich da mit drin und da war mir klar, okay, ich muss zumindest mich davon abgrenzen und ich wollte jetzt auch nicht Shari da in groß was reinreiten oder sie irgendwie zurechtweisen, weil es auch nicht meine Aufgabe ist. Also habe ich einfach nur versucht, das so kurz wie möglich und so knapp wie möglich zu machen, einfach klar zu machen, das ist nicht meine Haltung und das war's.
Ja, das ist sicher deutlich geworden. Ich will der Vollständigkeit halber, denn sie hat danach ja erstmal ihre Kanäle gelöscht, also es war wirklich wild was los im Internet in diesen Tagen. Sie hat sich aber auch nachher nochmal gerechtfertigt, deswegen, das will ich ja auch einmal platzieren, damit es hier nicht einfach so stehen bleibt. Sie hat damals gesagt, ich habe mein Leben lang auf das Klima und die Umwelt geachtet, ich bin selbst schon bei zig Fridays for Future Demos mitgelaufen, es geht mir um die Inszenierung durch die Anwesenheit, da bezog sich, glaube ich, auf diese beiden Aktivistinnen, durch die Bilder, dass die sich von der Polizei haben wegtragen lassen, wurde die Aufmerksamkeit noch größer und die Konflikte geschürt. Habt ihr euch dazu nochmal ausgetauscht oder?
Also erstmal, dass Shari da so diesen Backlash hatte, das war natürlich nicht geplant und das tut mir total leid, dass sie da so, dass sie da auch so übel mitgespielt wurde, finde ich auch nicht in Ordnung. Das ist nicht korrekt. Aber wir haben uns da nicht mehr groß zu ausgetauscht, weil das war auch nach der Zeit, als Shari schon aufgehört bei Wissen macht A. Das heißt, wir haben uns gar nicht mehr so regelmäßig getroffen.
Und wie geht's dir generell, also als jemand, der seit Jahrzehnten, wie du gerade sagst, Wissenschaft verfolgt, mit Wissenschaft arbeitet und telefoniert und Fakten sammelt und anderen Leuten was erklärt? Würdest du sagen, unser Umgang als Gesellschaft mit Fakten und Wissenschaft, der hat sich schon verändert? Und falls ja, wie?
Also ich glaube, dass die meisten Menschen schon, denen ist schon klar, was Wissenschaft bedeutet und dass es nicht sozusagen das Ziel von Wissenschaft ist, jetzt einmal die Erklärung für alles zu finden und das war's dann. Aber ich glaube, dass was sich verändert hat, ist, dass sehr viel mehr Kanäle Leute bespielen und dass sehr viel mehr Informationen auf uns einprasseln aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen und dass natürlich alle versuchen, Klicks irgendwie zu bekommen und dann versuchen eben so plakativ wie möglich irgendwelche Ergebnisse darzustellen oder auch zu verreißen, einfach um Leute auf ihre Seite zu ziehen und dass dann Wissenschaft so instrumentalisiert wird, was Wissenschaft gar nicht haben will eigentlich.
Und wie können wir uns dagegen wappnen? Weil es sind ja nicht nur Informationen, die verzerrt werden, es sind ja zum Teil auch einfach falsche Informationen, die ganz bewusst gestreut werden.
Ja, also Medienkompetenz ist was total Wichtiges. Es ist so wie früher in Deutsch beispielsweise, wenn man so Romane und Texte durchgearbeitet und analysiert hat. Und man hat dann von seiner Lehrerin gesagt bekommen, ja, hier gibt es zum Beispiel so einen Tempuswechsel von Vergangenheit in die Jetztform, und dadurch erzeugt der Autor oder die Autorin so ein Gefühl von Dringlichkeit und Spannung, weil du plötzlich das Gefühl hast, du steckst mitten in der Handlung drin. Also total manipulativ eigentlich. Und wenn man das aber weiß, wenn man weiß, okay, da gibt es einen Zeitwechsel und deshalb bekommt das so eine Art von ganz anderes Empfinden, dann macht das nicht weniger Spaß, sowas zu lesen, aber man kann es besser einordnen. Und genau sowas braucht man natürlich auch für alle anderen Medien, die es heutzutage gibt, und auch für die ganze KI-Bilderzeugung. Da sind wir alle gar nicht so drauf vorbereitet. Mhm. Und das entwickelt sich so schnell, dass man heutzutage eher mal gucken muss, ich glaube keinem Bild und keinem Video. Mir muss erstmal jemand sagen und beweisen, dass das alles echt ist. Und das ist sozusagen die 180-Grad-Wendung von dem, wie es noch vor ein paar Jahren war. Wir konnten eigentlich Fotos und Videos eigentlich immer Vertrauen schenken. Und erst wenn jemand sagte, ja, nee, das ist aber ein bisschen gefälscht und manipuliert worden, dann erst war klar, ah, so ist es. Und jetzt ist es halt umgekehrt. Und das zu lernen und damit einfach ein bisschen gelassener umzugehen und nicht alles sofort zu glauben und auch für sich zu merken, okay, was löst das bei mir aus? Wenn ein Video bei mir Empörung auslöst oder richtig heftige Gefühle hat, das darf doch wohl nicht wahr sein, dann kann man schon immer davon ausgehen, das ist Absicht. Also geh mal einen Schritt zurück und lass es mal sacken. Guck mal, ob es irgendwie noch andere Nachrichtenquellen gibt, vielleicht auch Nachrichtenquellen, die schon so einen guten Track Record haben, dem man vertrauen kann. Da ist nicht immer alles perfekt, aber dass man da einfach guckt, wenn es Emotionen mir auslöst, dann ist es manipulierend, und dann muss man einfach mal einen Schritt zurückgehen und gucken, irgendwas stimmt da nicht.
Ich finde es auch gerade als Journalistin, aber auch einfach als eine Konsumentin von Medien so schwer zu begreifen, dass die Zeit, in der eine Fotografie wirklich als ein handfester Beweis herhalten konnte, die war eigentlich ganz kurz. Also das waren einige Jahrzehnte, ja, in denen es die Fotografie gab, und ab jetzt kann man sich, wie du sagst, nicht mehr darauf verlassen. Also uns ist so ein Beweismittel, geht uns flöten.
Also es ist natürlich auch, das stimmt natürlich nicht ganz, weil wenn wir zum Beispiel für die Maus irgendwo in einem anderen Land eine Maus gemacht haben und Sachen drehen und aufnehmen, dann sieht es immer so aus, als wäre das authentisch. Und es war natürlich auch authentisch, aber ich sehe als Zuschauer ja nur diesen einen Ausschnitt. Ich sehe ja nicht, was hinter der Kamera passiert. Und allein dieser Ausschnitt ist natürlich schon eine Art von Manipulation, weil wir kein 360-Grad-Bild bekommen, weil wir nicht den kompletten Eindruck haben. Und da müssen wir uns dann einfach auf die Leute verlassen und denen vertrauen, die da keinen dann Schindluder mit uns treiben, ja, mit unserer Erwartung. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man Leute hat, denen man vertrauen kann und die sich auch ihrer Verantwortung bewusst sind. Und das ist bei der Maus extrem so. Also ich weiß, Armin hat mal eine Frage bekommen und sollte eine Sachgeschichte darüber machen, warum sich Geschenkband kräuselt, wenn man mit so der Schere drüber ratscht. Und er hat dann das recherchiert und war bei einem Professor in irgendeinem Institut, und der meinte, ja, ist ganz klar, da entsteht Hitze, und durch die Hitze verformt sich das dann. Und Armin fand das ganz plausibel, hat dann in der Sachgeschichte das gezeigt, wie das sein kann, wenn man zum Beispiel eine Kerze hat und mit einem heißen Föhn auf die Kerze pustet, dann wird das Wachs da weich an der einen Seite und dann biegt sich die Kerze. Und auch bei einem Plastikkugelschreiber ist genau das Gleiche, mit einem heißen Föhn, dann biegt sich der. Und so hat er die Sachgeschichte gemacht, und die wurde ausgestrahlt. Und dann gab es ein großes Hallo, das stimmt gar nicht. Also ganz viele, zum Beispiel von der RWTH in Aachen, haben geschrieben, das ist totaler Schwachsinn, was ihr erzählt habt. Und es hat einen ganz anderen Grund. Und da gab es dann für Armin im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder diese Sachgeschichte mit der Erklärung einfach unter den Tisch fallen zu lassen, nie wieder drüber zu erzählen, oder einfach ja, in die Offensive zu gehen und zu sagen, ja, dann erklärt mal, was waren das? Und dann haben die halt im Rasterelektronenmikroskop das gezeigt, dass es sozusagen so eine richtige Materialverschiebung gibt durch diese Schere, die über die Oberfläche streift, und dass deshalb Spannungen entstehen in dem Geschenkband und sich das deshalb kräuselt. Und das hat Armin dann auch gemacht als Sachgeschichte und hat die Sachgeschichte, die zweite, genau damit angefangen mit dem Fehler, der passiert ist, und hat dadurch natürlich voll seine Glaubwürdigkeit behalten und hat eben gesagt, ja, auch wir machen Fehler, und wichtig ist nicht, keine Fehler zu machen, sondern zu den Fehlern zu stehen und zu sagen, das war falsch, wir haben aber nochmal recherchiert und hier, das ist jetzt so, wie es richtig ist. Das ist, glaube ich, das A und O, dass man einfach zu seinen Fehlern stehen kann. Und das ist das Schwierige, auch politisch. Jeder Fehler wird gnadenlos ausgenutzt. Und da wird auf dir rumgetrampelt wie sonst was, statt dass man sagt, es ist nur menschlich, dass wir Fehler machen. Das Schlimme ist halt, sozusagen in dem Irrtum zu beharren und den nicht zu korrigieren zu wollen.
2019 hat der Bundespräsident dich für genau das, dass du so viel Verantwortung übernimmst, für deine Glaubwürdigkeit und für deinen enormen Verdienst in der Bildung von Kindern und Jugendlichen ausgezeichnet. Die Schlagzeile damals lautete: Verdienstorden für Ralf Kaspers und die Maus. Und als ich das gelesen habe, habe ich direkt gedacht, ich will das sehen. Und ich wurde nicht enttäuscht.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ihr habt beide einen Verdienstorden bekommen, beziehungsweise die Maus hat einen Mausverdienstorden bekommen. Und ich möchte kurz erzählen, wir haben nämlich überlegt, oh, können wir die Maus nicht auch heute aufs Hurricane holen? Und mir war nicht bewusst, wie schwierig es ist, die Maus zu bekommen, denn...
Die hat einen vollen Terminkalender.
Die hat erstens einen sehr vollen Terminkalender. Dann gibt es Menschen, die dazu ausgebildet sind, die Maus zu sein. Also sie hat wirklich streng reglementierte Bewegungsabläufe, die man erstmal lernen muss, um die Maus zu sein. Und dann, und das fand ich am lustigsten, braucht die Maus auch immer eine Begleitung, weil sie zum Beispiel nicht so gut Treppen laufen kann. Und damit ihr niemand ungefragt an den Schwanz fasst...
Und so full circle moment, so schließt sich das wieder. Wie kann man eine Erektion verstecken?
Ja, und genau damit schließen wir jetzt auch diese Folge. Ralf, vielen, vielen Dank. Es war richtig schön mit dir.
Fand ich auch.
Ralf Kaspers auf dem Hurricane.
Vielen Dank.
Das war Deutschland 3000 mit Ralf Kaspers vom Hurricane Festival. Nochmal vielen, vielen Dank an die über 1000 Leute, die live dabei waren und für so gute Stimmung gesorgt haben. Ich hoffe ja, dass diese Atmosphäre sich jetzt auch auf euch gerade beim Hören übertragen hat. Ralf und ich, wir kennen uns etwas näher, seit wir zusammen mit Nils Bokelberg Battle of the Nerds machen. Das ist so eine Art Gameshow über Nerd-Themen, aber halt als Podcast. Gibt es zum Beispiel in ARD Sounds und natürlich auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und ich liebe dieses Projekt, auch weil ich da mal in einer ganz anderen Rolle sein darf. Nämlich als eine Art Mannschaftskapitänin im Nerd-Turnier gegen das Team von Ralf. Und dadurch begegnen wir uns dort aber auch immer in einer ganz anderen Stimmung als jetzt hier bei Deutschland 3000. Ich fand's toll, wie man im Laufe des Gesprächs immer wieder gemerkt hat, wie viel Ralf weiß und dass er auch so einen ganz intrinsischen Antrieb hat, dieses Wissen an andere weiterzugeben. Am meisten beeindruckt hat mich, dass er diese offene, fast sachliche Haltung auch dann hatte, als es um sehr persönliche und sehr harte Themen wie den Verlust seines Vaters ging. Auch da wollte er offenbar wieder uns allen weitergeben, was er aus diesem Schicksalsschlag gelernt hat, damit wir uns selbst und die Welt ein bisschen besser verstehen. Falls euch diese Folge gefallen oder irgendwie auf neue Gedanken gebracht hat, dann schickt sie doch gerne jemandem weiter, dem es damit genauso gehen könnte. Oder ihr empfehlt sie auf Social Media. Es freut mich immer total, wenn das passiert und ihr uns da markiert. Und es hilft uns auch dabei, dass Deutschland 3000 noch bekannter wird und noch größere Gäste und vielleicht ja auch noch größere Live-Bühnen bekommt. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram, YouTube und natürlich hier in eurer liebsten Podcast-App. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Folge. Also bis hoffentlich ganz bald. Macht's gut. An dieser Folge haben mitgearbeitet Sabine Lebeck, Kim Vanessa Schang, Axel Schöning und Ruby N. Schwital. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat. Aber ich brauche ja noch eine Frage von dir für meinen nächsten Gast.
Welcher Buchstabe ist dein Lieblingsbuchstabe?